SWR aktuell. Mondial.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SWR aktuell Mondial. Mein Name ist Svetlana Magasewa.
Und ich bin Sophie Rebmann.
Ja, heute wollen wir über das Thema Bildung sprechen, beziehungsweise darüber, warum Bildung nicht immer die Lösung für alle Probleme ist und manchmal sogar eher zu einem Problem werden kann oder sogar Probleme verstärkt.
Dass sie Probleme verstärkt und dass die Chance auf Bildung nicht überall gleich ist, ist eigentlich nichts Neues. Also es gibt regelmäßig Umfragen, in denen sich die Gesellschaft dazu äußert, dass zumindest die Hälfte ungefähr, dass sie der Meinung ist, dass die Bildungschancen nicht gleich verteilt sind. Die neueste Studie war zum Beispiel eine Forsa-Umfrage aus 2020. Da wurden 14- bis 21-Jährige befragt und mehr als die Hälfte, nämlich 56%, haben gesagt, sie zweifeln daran, dass alle Kinder in Deutschland die gleichen Chancen auf eine gute Bildung haben. Und das macht mich, wenn ich darüber nachdenke, was für Auswirkungen das hat, richtig wütend. Und jetzt gerade während Corona ist das ja nochmal verstärkter, weil man da eben auf das Zuhause angewiesen ist, weil man da einen PC braucht, einen guten Internetzugang und Eltern, die einen unterstützen. Und das nehmen wir uns zum Anlass, um einmal zu checken, was generell das Problem in der Bildung ist. Und haben für diese Folge mit einer Person gesprochen, die sich da, was Bildungsungerechtigkeit angeht, sehr gut auskennt.
Ja, ich bin sehr froh, dass ich mit dem Soziologen, Hochschullehrer und Spiegel-Bestseller-Autor Aladin Elmar-Falani sprechen konnte. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Bildung und forscht dazu. Also gerade am Lehrstuhl Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Uni Osnabrück. Und jetzt hat er auch ein neues Buch rausgebracht mit dem Titel Mythos Bildung, wo er seine Forschungsergebnisse zusammengefasst hat. Mit ihm habe ich gesprochen, warum Bildung manchmal zu einer größeren Ungleichheit führt, wie sich Armut auf die Leistung und Motivation auswirken kann, was die Besonderheiten für Kinder sind, die aus einem migrantisch geprägten Arbeiterhaushalt kommen und was die Schule vielleicht eben auch besser machen könnte. Erstmal wollte ich aber wissen, was sein Verhältnis zur Schule war. Wenn Sie sich mal zurückerinnern, sind Sie früher gerne zur Schule gegangen?
Also ich bin überwiegend nicht gerne zur Schule gegangen und habe die Schule sehr stark als so eine Art Zwangsveranstaltung erlebt. Aber man muss dazu sagen, dass die Schule damals, also in den 80er Jahren und in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, auch noch ein bisschen anders strukturiert war. Also ich bin mir ganz sicher, dass zur Schule gehen heute ein Stück weit angenehmer ist, als es das damals war.
Bei meinen Recherchen bin ich übrigens auf einen Podcast gestoßen, wo Herr Elmar-Falani gemeint hat, dass er nicht gerade der beste Schüler war und sogar einmal sitzen geblieben ist. Und hat anscheinend auch öfters mal die Schule gewechselt. Aber ja, das war jetzt nicht so der klassische Schulfan, sag ich mal. Aber das war eben auch die Motivation für ihn, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen und da mitzugestalten. Der hat quasi eben auf Lehramt studiert und später, wie gesagt, eben viel zu diesem Thema geforscht. Auch zu Bildungsungerechtigkeit. In Ihrem Buch Mythos Bildung ist ja einer Ihrer Kernaussagen, dass Bildung nicht, wie eben oft behauptet, soziale Ungleichheit beseitigt, sondern sie sogar eher verstärkt. Sprechen Sie da aus eigener Erfahrung?
Nee, also aus persönlicher Erfahrung nicht. Das kann man auch persönlich gar nicht so unmittelbar erleben, denn das ist so eine relationale Perspektive. Also erst dann, wenn man sozusagen eine ganze Generation betrachten kann und die Veränderung im Zeitverlauf, dann kann man das messen. Aber der Einzelne, und das ist das Problem, der oder die Einzelne kriegt das gar nicht mit, weil sie nicht weiß, wie die Verhältnisse vor 10 Jahre früher oder 20 Jahre früher waren, weil sie nicht weiß, wie die Verhältnisse in anderen Städten sind oder sogar in der gleichen Stadt in anderen Schulen. Dementsprechend ist soziale Ungleichheit etwas, was zumindest nicht in einer umfassenden Form vom einzelnen Menschen, vom einzelnen Kind, vom einzelnen Jugendlichen erfasst werden kann. Und das, was Menschen erleben, das sind eher dann die Folgen. Also eine stark benachteiligte Situation oder in irgendeiner Sackgasse gelandet zu sein. Oder eben das Gefühl, und das ist der häufigste Fall, dass man nicht genau sagen kann, hat es was zu tun mit meiner schwierigen Lebenslage oder hat es was zu tun damit, dass ich einfach schlecht bin. Und in dieser Unsicherheit bleiben dann die Menschen stecken.
Und das erklärt mir auch, warum ich nicht bemerkt habe, dass es Leute gibt, die benachteiligt sind. Ich habe mich nämlich im Zuge dieser Folge und auch davor schon immer wieder gefragt, wann ist mir denn das zum ersten Mal aufgefallen, dass Mitschüler, Mitschülerinnen benachteiligt sind? Und ich habe das irgendwie echt lange nicht gemerkt, weil in der Grundschule bist du halt so voll auf dich selber fokussiert, spielst vielleicht mit Freundinnen, die kamen alle aus einer aus einem ähnlichen sozialen Milieu. Und ja, deswegen habe ich das irgendwie alles gar nicht gemerkt. Und dann wurden die einfach so alle wegsortiert, wie das halt nach der vierten Klasse so ist. Also deswegen kann ich das voll verstehen, dass man halt eben denkt, man sei oder die andere Person sei halt einfach inkompetent oder faul. Und es liegt das daran, dass sie nicht gut sind in der Schule.
Das ist halt eh so eine Sache mit mit Benachteiligung, dass man die, glaube ich, an sich oft nicht so richtig merkt. Aber ich möchte noch zu einem Punkt kommen, und zwar, was Elmar Falani damit meint, wenn er sagt, dass Bildungsungerechtigkeit, also dass Bildung zu einer größeren Bildungsungerechtigkeit führt. Und zwar meint er, dass sich in den letzten 3 bis 4 Jahrzehnten die Anzahl derjenigen, die halt auf dem Gymnasium sind oder auf einer Uni sind, dass diese Anzahl weiter zunimmt. Das heißt also, Bildung ist nicht mehr so viel wert. Also es kommt zu so einer Art Bildungsinflation. Es ist nichts Besonderes mehr, einen hohen Abschluss zu haben. Andererseits werden diejenigen, die es eben nicht zu einem höheren Abschluss geschafft haben und auf eine Hauptschule gehen oder eben einfache Berufe ausüben, seiner Meinung nach noch mehr abgehängt. Also das ist so die Krux.
Die Entwicklung zeigt ja, dass es diese Ungleichheit nochmal verstärkt. Und ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast mich so ein bisschen in Studien reingelesen, und da ist mir nochmal klar geworden und bewusst geworden, eben in dieser krassen Zahl, in der Gegenüberstellung von Kindern aus Akademikerhaushalten oder Kindern mit Migrationsgeschichte und Kindern, die privilegiert aufgewachsen sind, wie groß da die Unterschiede sind. Laut einer UNICEF-Studie zum Beispiel aus dem Jahr 2018 können sich 15-Jährige selbst bei einem gleichen Leistungsniveau, also wenn sie gleiche Leistung bringen, aber wenn ihre Eltern ein höheres Bildungsniveau haben, können sie sich eher vorstellen, auf eine weiterführende Schule zu gehen, als Jugendliche aus Familien mit einem geringeren Bildungsstand. Oder zum Beispiel, was ich auch krass fand, dass es immer noch so ist, laut dem aktuellsten Hochschulbildungsreport, dass nur 20% der Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien ein Studium beginnen, und bei Akademikerkindern sind es fast 75%. Und diese Zahlen sich anzuschauen, das ist schon echt richtig krass, aber es ist auch weiterhin total abstrakt und theoretisch. Und deshalb wollten wir mit jemandem sprechen, der ohne zusätzliche Hilfe nicht so weit gekommen wäre.
Alles gut, dann ist das Gespräch nochmal Mittwoch, gell?
Und dabei bin ich auf der Suche nach so einer Person auf ein Programm gestoßen in Böblingen, in dem Erwachsene so eine Schülerpatenschaft für Schüler oder Schülerinnen übernehmen, die das Potenzial haben, aber die Unterstützung dabei brauchen.
Soll ich die Tür zumachen oder bleibt die offen?
Die zu, oder?
Ja, klar. Okay.
Und über sie habe ich eben Mahmoud Bakr getroffen. Er ist 16, ist vor 5 Jahren aus Syrien hergekommen. Und Rafael Kripcik, seinen 27-jährigen Schüler Paten, der gerade ein duales Studium beendet. Und die sind seit 1,5 Jahren ein Tandempaar. Mahmoud wohnt mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in so einem Souterrain, in einem Einfamilienhaus an so einer größeren Straße. Wenn man die Treppe runtergeht, dann landet man eigentlich sofort im Wohn- und Esszimmer. Und da steht ein großer Tisch.
Ist das so euer Tisch, an dem ihr euch trefft und zusammenarbeitet? Oder wo habt ihr euch die Tisch?
Das ist der gleiche, oder?
Ja, genau. Wir haben uns immer an diesem Tisch getroffen.
Jetzt gerade hatten sie auf ein Bewerbungsgespräch geübt, weil sie eben davor sich auch zusammen, also naja, nicht zusammen, aber halt Rafael hat eben Mahmoud geholfen, sich zu bewerben.
Ist Mahmoud jetzt eigentlich durch Corona noch mehr auf Rafael angewiesen? Was war dein Eindruck?
Also es war zweischneidig. Einerseits sehr viel mehr, ja, weil er nicht mitgekommen ist, weil er nicht hinter seinem Laptop nicht verstanden hat, was der Lehrer von ihm will, und weil man ihm das wahrscheinlich dann auch einfach eben nicht angesehen hat, weil die Kameras ja meistens aus sind. Und gleichzeitig haben die beiden gesagt, dass es viel schwieriger ist für sie, in Corona-Zeiten sich zu treffen.
Ja, da hat man irgendwie voll die engen Rahmen plötzlich, ja, für diese voll Unterstützung. Ja, ich habe mit dem Herrn Elmar Falani auch genau, also auch über dieses Thema gesprochen. Sein Buch Mythos Bildung kam ja vor Corona raus, also wirklich kurz vor dem Lockdown. Seitdem hat sich aber nochmal einiges verändert und das Problem mit der Bildungsungerechtigkeit zugespitzt.
Da hat sich einerseits total viel verändert, andererseits ist das Wesentliche, so wie vorher auch schon, nämlich eine Situation, in der wir feststellen müssen, dass die Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen extrem auseinandergehen. Und wenn man das mal wirklich ernst nimmt, diese Erkenntnis, dann stellt man fest, dass die einzelne Lehrkraft oder der Unterricht als solches gar nicht so stark an der Produktion der ungleichen Chancen beteiligt waren, sondern die ungleichen Chancen eher damit zu tun haben, wie ist es in der Familie und im sozialen Umfeld eines Kindes. Und wenn man diese Erkenntnis ernst nimmt und dazu noch ein paar Studien aus der Vergangenheit, die zeigten, dass die langen Sommerferien viel stärker die Ungleichheit, also die Schere auseinandergehen lässt, als die Unterrichtszeit, Das heißt, der Unterricht und die Schule ist eigentlich etwas, was im Hinblick auf soziale Ungleichheit eher gut als negativ zu bewerten sind. Dann wissen wir, was so ein Shutdown und was diese Krise mit im Prinzip jetzt mittlerweile 10 Monaten keinem regulären Unterrichtsablauf, was das bedeutet. Gleichzeitig sieht man aber, dass es für alle Kinder und Jugendlichen, also auch für Kinder und Jugendlichen aus dem Mittelstand und aus privilegierten Verhältnissen, eine ungünstige Situation ist. Und deswegen würde ich das Bild bemühen, dass die Schere auseinandergeht, aber gleichzeitig die Schere insgesamt nach unten zeigt. Wir hören ja jetzt schon von Lehrkräften die ersten Befunde, dass Zweitklässler und Drittklässler das Lesen und das Alphabet verlernt haben. Und das sind alles Dinge, die kann man wahrscheinlich nicht mehr ausgleichen. Also nicht mehr so ausgleichen, dass nicht in 20 Jahren dieser Effekt noch in dieser Kohorte, also in dieser Generation messbar ist.
Also das kann eben zu nachhaltigen Problemen führen quasi. Ja, das ist ganz interessant. Ich gehe mal kurz von meinem 17-jährigen kleinen Bruder aus, also quasi der kurz vorm Abi steht und gerade Homeschooling macht. Er persönlich, für ihn ist Homeschooling im Prinzip kein Problem, sagt er immer. Er freut sich sogar, dass er jetzt von zu Hause aus entspannt lernen kann. Wobei ich dazu sagen muss, meine Eltern unterstützen den auch total. Aber welche Schülerinnen und Schüler haben es denn, Sie haben es ja gerade schon kurz angesprochen, aber um das nochmal zusammenzufassen, welche Schülerinnen und Schüler haben es denn gerade während Homeschooling besonders schwer?
Also besonders schwer würde ich sagen, wenn 3 bis 4 Faktoren zum Tragen kommen. Der erste, darüber wurde viel gesprochen, keine Infrastruktur. Also kein digitales Endgerät, kein gutes Internet, vielleicht nicht einmal einen eigenen Schreibtisch oder ein eigenes Zimmer. Das sind erstmal ungünstige Rahmenbedingungen rein technischer Natur.
Oh ja, das sind halt so Rahmenbedingungen, die es einem echt unnötig erschweren. Wie ist denn das bei Mammut?
Ja, also so wie ich es beschrieben habe, das trifft ja auch schon allein auf seinen Arbeitsplatz zu. Er sitzt da am Schreibtisch mitten im Wohnzimmer. Aber es geht auch noch viel weiter. Also er hatte auch tatsächlich keinen Computer und musste erst wirklich lernen, mit dem Computer zu arbeiten.
Es ist auch ein Problem mit dem PC. Ich habe auch da also viele Probleme. Ich habe noch nie mit PC gearbeitet. Nur seit dem Lockdown habe ich einen PC zu Hause. Damit arbeite ich ja. Aber ich versuche immer, mich an die Regeln halten, was die Schule mir beigebracht hat. Oder was mein Pate mir gezeigt hat, was man da alles machen kann. Da läuft es bei manchen Dingen gut, bei manchen nicht.
Krass, aber wie das trotzdem vorausgesetzt wird gerade, also wie selbstverständlich gesagt wird, ah ja, arbeite doch zu Hause einfach mit einem Laptop, ihr habt doch sicher alle Zugang, ihr habt doch alle sicher die Kompetenz. Und am Beispiel von Mammut merkt man ja oder sehen wir, dass es halt eben nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich bin auch auf eine Studie gestoßen des Instituts der deutschen Wirtschaft, die eben besagt, dass nur knapp 28% aller 12-jährigen Schülerinnen und Schüler einen eigenen PC haben. Und bei Kindern aus sozial schwachen Familien, da ist der Anteil noch geringer und der liegt bei nur 15%.
Ja, und aber damit ist Mahmud eben kein Einzelfall, obwohl er jetzt in seinem Fall die Bedingungen sicher noch schwerer sind als von Kindern aus benachteiligten Familien, weil er bis zur 3. Klasse in die Schule gegangen ist in Syrien und dann ist er ja später geflohen, hat plötzlich eine neue Sprache lernen müssen, musste sicher mit vielen verschiedenen Eindrücken klarkommen. Er ist nur mit seiner Mutter und seinen Geschwistern hierher gekommen. Und genau, also ich glaube, da kommt noch mal viel mehr rein, als es auch auf andere Kinder noch zutrifft. Aber jetzt noch mal kurz zurück zu Corona. Er sagt zwar, dass er sich zu Hause, wenn er dann eben da zu Hause ist und Unterricht hat am PC, dass es ihm da viel leichter fällt zu lernen und sich zu konzentrieren. Und gleichzeitig sagt er halt, dass er es irgendwie nicht so ganz versteht. Und er sitzt da ja eben am Esstisch. Dahinter ist das Sofa, da hängt an der Wand ein breiter Fernseher. Und als ich um 13 Uhr am Samstagmittag da war, hat seine Mama noch geschlafen. Das heißt, er ist auf sich allein gestellt, das alles zu regeln.
Oh, ja, da braucht man halt echt eine gute Selbstdisziplin und eine Motivation, sich da nicht verlocken zu lassen, dann vielleicht mal doch einen Fernseher anzumachen. Ne?
Ja, das hat,
also ich fand's nicht so einfach.
Ja, das hat Raphael auch bemerkt, das hat er mir auch gesagt, dass Mahmud immer wieder, also wenn er es nett gesagt hat, hat er gesagt motivieren und wenn er es böse gesagt hat, hat er gesagt, ihm in den Arsch treten muss. Und genau, ich fand das irgendwie so voll spannend, wie diese Beziehung ist. Also einerseits unterhalten sie sich über Fitness und über Ernährung und über irgendwelche Freundschaften und Probleme, also auch so zwischenmenschliche Probleme in der Schule. Und andererseits ist er dann halt eben doch da und muss ihm sagen, hey, jetzt musst du das und das machen. Und deswegen habe ich die beiden nach so dem Verhältnis untereinander gefragt.
Es ist so, wie wenn ein Freund von mir mir was erzählt, also ein Schulkamerad von mir mir was erklärt. Oder wenn ich zum Beispiel etwas nicht verstehe und jemanden, den ich kann, frage. Zwischen uns läuft alles gut und wir sind so wie Freunde miteinander.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also beziehungsweise ich sehe mich dann manchmal auch, jetzt will ich nicht sagen großer Bruder, aber auch so, der dann freundschaftlich, aber doch ab und zu auch mal etwas ernster sagen muss. Ich sage jetzt mal so diesen sprichwörtlichen Arschtritt mal verpassen muss. Der einfach motivieren muss, auch mal draufschauen muss, dass die Sachen erledigt werden. Aber trotzdem irgendwie jetzt nicht irgendwie wie so eine Vaterrolle oder sowas, sondern eher einfach Ansprechpartner. Also wie es der Mahmoud gesagt hat, so würde ich es eher beschreiben.
Ich finde, das ist ultra der wichtige Punkt. Also das Thema Motivation und Disziplin und dass es so schwer ist, sich selber dazu zu motivieren. Also es braucht schon oft irgendwie ein Umfeld, das einen da anspornt oder auch mal einen Arschtritt gibt. Also wie jetzt im Fall von Raphael. Ich finde, über Digitalisierung wird halt generell auch total viel geredet. Also ich meine, klar, digitale Ausstattung ist wichtig, aber ganz ehrlich, also ein Mitschüler von meinem kleinen Bruder, er hat gar keinen PC, bezieht sein ganzes Wissen aus Büchern, aber seine Eltern unterstützen ihn. Er ist ein absoluter Überflieger. Elmar Falani hat zwei weitere wichtige Punkte genannt, die für den Lernerfolg sehr wichtig sind.
Der zweite Punkt ist eindeutig aber noch wichtiger. Sie haben es gerade angesprochen. Wenn niemand helfen kann, wenn niemand unterstützen kann, wenn niemand motivieren kann und auch wenn eben niemand zu Hause bestimmte Dinge in einer Art und Weise vorlebt, dass es für den schulischen Erfolg günstig ist, sage ich jetzt erstmal so allgemein. Und der dritte Punkt, der wird kaum berücksichtigt in der öffentlichen Diskussion, ist so das Klima und die Stimmung insgesamt in der Familie. Wir vergessen immer, dass wir in den Jahren vor Corona 50.000 bis 100.000 Fälle von Kindeswohlgefährdung hatten. Das sind natürlich die schwerwiegendsten Fälle, aber das ist schon eine nennenswerte Zahl. Und gleichzeitig, also darüber hinaus, in einer hohen Zahl wir psychische und auch körperliche Missbrauchsfälle haben, Verwahrlosung und vieles mehr. Alles Dinge, die in der Krisenzeit jetzt unter Umständen, zumindest haben wir die ersten Hinweise darauf, zunehmen. Und das natürlich nochmal zusätzlich auch für den weiteren Bildungserfolg, für die Bildungsbiografie von Kindern und Jugendlichen einen Einfluss haben. Also es geht um mehrere Dinge, technische und infrastrukturelle Rahmenbedingungen, die Möglichkeiten der Eltern wirklich direkt für schulische und motivationale Prozesse aktiv zu werden und eben das allgemeine Klima und die Stimmung in der Familie. Das sind total wichtige Aspekte, die sehr ungleich verteilt sind in der Gesellschaft.
Ja, ich habe den Eindruck, in der Schule orientiert man sich eben an so einer sogenannten Mitte, also an so einem bestimmten Durchschnitt, den es ja eigentlich so nicht gibt, weil jeder ist unterschiedlich, jeder kommt aus unterschiedlichen Verhältnissen. Also der eine hat vielleicht ein riesengroßes Haus mit Garten, der andere muss sich irgendwie vielleicht zu dritt ein Zimmer teilen. Und ich habe auch immer größten Respekt gehabt vor Mitschülerinnen und Mitschülern, die zu Hause wirklich alles gerockt haben, selbst Geld verdienen mussten, um sich und auch zum Teil um die Familie durchzubringen. Und dann haben die vielleicht mal hier und da mal das Mäppchen vergessen. Aber mein Gott, ich denke, also die haben zu Hause ja eigentlich schon so viele Verpflichtungen, dass es ja eigentlich nicht so schlimm sein sollte. Aber die Lehrkraft kennt diese Bedingungen ja nicht. Und dementsprechend wird dann vielleicht so ein Ding wie Mäppchen vergessen sanktioniert. Ja, da hat mir eben der Elmar Falani auch noch so ein anderes beeindruckendes Beispiel genannt.
Ein Beispiel bringen aus einem langjährigen Forschungsprojekt, nämlich den Fall eines Kindes, eine benachteiligte Familie, sogar die Mutter ist gestorben, der Vater ist suchtkrank, der kleine Bruder hat eine Behinderung und dieses Kind kümmert sich auch noch um den kleinen Bruder sehr viel, hat einen echt vollgepackten Alltag, der komplett fremdbestimmt ist. Und deshalb, wenn das Kind in der Schule mal Luft hat, zum Beispiel bei einer Gruppenarbeit oder wenn es so ein bisschen Projektunterricht hat, also ein bisschen freiere Zeiteinteilung, dann tut es das, was es sonst nicht machen kann, nämlich sich entspannen und träumen. Und das wird dann sanktioniert, genauso wie Sie es gesagt haben. Und als wir dann in dem Projekt das festgestellt haben, dass dieses Kind, das von den Noten her leicht überdurchschnittlich ist, also ein guter Durchschnitt ist, also unauffällig, als wir festgestellt haben, unter welchen extrem widrigen Umständen diese durchschnittliche Leistung entstanden ist, hatten wir schon das Gefühl, hier handelt es sich um besondere Begabung, vielleicht sogar um Hochbegabung. Und in dem Fall, den ich jetzt gerade geschildert habe, haben wir sogar die Lehrkraft dazu gebracht, auch mal mitzukommen nach Hause zu dem Kind. Und die Lehrkraft ist sofort auch auf diese Idee gekommen und hatte, um das jetzt mal so deutlich zu sagen, Tränen in den Augen, dass es 3 Jahre dieses Kind schon hat und das jetzt erst merkt. Und dieser Schritt, der ist wichtig, aber jetzt kommt eine ernüchternde Sache, nämlich, was soll man denn jetzt tun? Also wie soll eine einzelne Lehrkraft, die 27 weitere Kinder in der Klasse hat, jetzt darauf eingehen, mit dem Vater zusammen sich zu überlegen, wie können wir hier wirklich bestmöglich für das Kind vorgehen? Die Lehrkraft alleine ist dazu nicht in der Lage. Und das sind eigentlich die beiden entscheidenden Punkte für mich. Also bevor wir über Bewertung sprechen, müssen wir einmal darüber sprechen, sehen wir die Potenziale überhaupt? Und ich sage nein, wir sehen sie gerade bei benachteiligten Kindern nicht. Und zweitens, was machen wir dann? Wie fördern wir dann? Und das tun wir auch nicht. Und diese Förderung ist wirklich eine anspruchsvolle Sache. Denn dieses Kind ist unheimlich begabt. Das hat man im Gefühl, wenn man sich mit dem Kind beschäftigt. Aber das Kind wurde seine ganze Kindheit über durch die äußeren Rahmenbedingungen fremdbestimmt. Entsprechend hat das Kind keine Selbstdisziplin, also nicht in unserem herkömmlichen Sinne, denn immer dann, wenn es Pause machen kann, macht es Pause. Und immer dann, wenn es so eine Pflicht erfüllt hat, hört es auf. Das heißt, es entwickelt von sich aus nicht die Motivation, etwas beherrschen zu wollen, etwas richtig gut können zu wollen, auch etwas weiterführen zu wollen, was in der Schule machen wir es nur bis hier und man selber von sich aus Interesse setzt das fort. Das alles kennt das Kind nicht und das heißt, dieses Kind ist nicht aufgrund der Rahmenbedingungen gar nicht in der Lage, so etwas wie Selbstdisziplin, Selbstmotivation und auch eigene Interessen weiterzuentwickeln. Und das sind Dinge, die müsste man alle in Angriff nehmen. Also Diagnostik und Förderung und ungleichheitssensibel umzusetzen. Und das gelingt im System bisher umso schlechter, je stärker das System von Lehrkräften abhängig ist.
Oh Mann, und dann leiden darunter halt die Kinder, die nicht ihr volles Potenzial ausleben können. Wenn ich sowas höre, das tut mir immer echt einerseits voll leid und macht mich dann eben wütend, dass wir, obwohl wir es uns leisten könnten, in so einem System leben, in dem eben nicht die Möglichkeit besteht für solche Kinder, sich zu entfalten und in dem auch irgendwie die Lehrkräfte wahrscheinlich einfach so zugeschüttet sind, dass sie nicht die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen.
Absolut, es ist halt ein strukturelles Problem und die Verantwortung kann natürlich nicht nur an den Lehrkräften hängen. Meine Beobachtung ist eben auch, dass viele Lehrkräfte, also dass die Lebenswelt vieler Lehrkräfte sich total unterscheidet von der Lebenswelt vieler Schüler, also dass sie vieles nicht nachvollziehen oder auch nicht nachfühlen können. Ich frage mich, wie ist es jetzt bei deinem Beispiel gewesen? Also wie war das Verhältnis zwischen Mahmut und Raphael? Konnte Raphael die Probleme von Mahmut irgendwie auf einer anderen, auf einer persönlichen Gefühlsebene nachvollziehen?
Natürlich ist er dem Mahmut ein bisschen näher als eine Lehrkraft, einfach vom Alter her und auch von den Interessen her. Und ich glaube, für Mahmut war total wichtig, einfach zu sehen, da ist eine Person, die kümmert sich um mich. Die ist da, um sich mit mir auseinanderzusetzen. So wie das eben eigentlich Eltern bei Kindern machen. Also ja, also ich glaube aber auch, dass diese Verbindung tatsächlich eine Rolle spielt. Also ich habe Kryptik gelesen und ich bin ja auch Polin und dann habe ich mir gedacht, ist das nicht ein Pole, der vielleicht einfach irgendwann nach Deutschland gekommen ist und das selber erfahren hat und dann gedacht hat, er gibt es weiter und ich habe ihn das gefragt und so ein bisschen ist es ähnlich.
Ich bin auch in Polen geboren, bin aber, ich glaube mit knapp 6 Monaten nach Deutschland gekommen, gemeinsam mit meinen Eltern, bin also auch mit Migrationshintergrund, habe zwar die deutsche Sprache natürlich von Kind auf gelernt, aber trotzdem so ein gewisses, wie soll ich sagen, jetzt will ich nicht sagen eine Benachteiligung, aber man hat einfach gemerkt, dass man kein Deutscher ist. Also ich würde es einfach mal so stehen lassen und kann deswegen sehr gut nachvollziehen, wie sich das auch anfühlt, wenn man dann irgendwie irgendwo hinterher ist oder wenn man sich auch ausgeschlossen fühlt. Und ich hatte einfach Glück, dass mein Papa damals sehr, sehr fit war, also sich A, die Zeit nehmen konnte und B, auch in der Schule mich da unterstützen konnte. Ich kann aber auch sehr gut verstehen, wenn so jemand nicht da ist, dass man da einfach keine Motivation hat oder auch vielleicht in die falsche Richtung rutscht.
Ich kann mich mit dem, was Raphael sagt, ziemlich gut identifizieren, ehrlich gesagt. Also ich bin ja auch mit 2 Jahren von Ukraine nach Deutschland gekommen. Und bei mir war es genauso wie bei Raphael. Ich habe Unterstützung bekommen. Also das heißt, diese Bildungsungerechtigkeit jetzt nicht so stark erfahren, wie das jetzt halt irgendwie Personen erfahren würden, die nicht diese Unterstützung bekommen haben. Und das ist eben auch ein Punkt, ein wichtiger Punkt von Elmar Falani gewesen, dass wenn wir über Bildungsungerechtigkeit sprechen, dass da nicht die Frage relevant ist, ob man Einwanderungsgeschichte hat oder nicht, sondern eher die Frage, welche soziale Herkunft hat man? Also ist man in einer armen oder eher in einer reichen Familie aufgewachsen? Trotzdem wollte ich wissen, ob es denn auch da einen Unterschied gibt, also zwischen Kindern aus sozial schwachen Elternhäusern, aber eben eher, sag ich mal, deutsch sozialisiert und Kindern aus sozial schwachen Elternhäusern, die aber noch zusätzlich migrantisch geprägt sind.
Die Erwartungen der Eltern, die lassen sich so kennzeichnen, dass Eltern, also migrierte Eltern, Migranten, schon von ihren Kindern erwarten, dass sie in Deutschland erfolgreich sind. Und diese Erfolgserwartung ist tatsächlich größer noch als bei einheimischen Eltern. Das ist ein gesicherter Befund in der internationalen Migrationsforschung, dass Migranteneltern im Prinzip ihre eigene Biografie davon abhängig machen, ob die Kinder erfolgreich sind. Das heißt, die Erwartungen, und das wird den Kindern auch kommuniziert, die Erwartungen an die Kinder sind enorm hoch im Hinblick auf Erfolg. Gleichzeitig sind die Erwartungen an die Kinder enorm hoch im Hinblick auf Loyalität ihnen selbst gegenüber, also ihrer Identität gegenüber, ihrem Lebensentwurf gegenüber und so weiter und so fort. Das heißt, sie schubsen ihre Kinder, werde hier erfolgreich und ziehen sie zurück, bleib uns aber loyal. Und das ist komplett anders als bei einheimischen Familien aus benachteiligten Milieus. Die werden wir nämlich nicht geschubst.
Ich muss kurz einhaken, Herr Elmar von Entschuldigung, ja. Das interessiert mich. Warum zurückziehen? Warum zieht man dadurch, dass man Loyalität erwartet, die Person irgendwie zurück vom Bildungserfolg?
Noch nicht unbedingt vom Bildungserfolg, aber zumindest bleib uns loyal, bleib bei uns. Also werd erfolgreich in der deutschen Gesellschaft, das meint in der Metapher das Schubsen, aber bleib gleichzeitig uns loyal. Das Spannende ist jetzt, wenn man aus einer benachteiligten Situation über Bildung aufsteigt, verändert man sich. Und das ist das, was Bildungsaufsteiger, und über die reden wir dann ja, eigentlich immer erleben. Nämlich das Gefühl, dass man, also wenn sie Migrationshintergrund haben, das Gefühl, dass man eine Erwartung enttäuschen wird. Ist man erfolgreich? Hat man die eine Erwartung erfüllt? Kann aber nicht komplett seinen Eltern gegenüber loyal bleiben? Oder ich bleibe meinen Eltern gegenüber loyal und dann kann ich nicht erfolgreich sein. Und das ist tatsächlich so, dass das junge Menschen so empfinden. Diese beiden Dinge, also Erfolg und Loyalität, lassen sich nicht die ganze Zeit gleichzeitig umsetzen. Es ist eine Art Dilemma. Wenn ich das eine schaffe, schaffe ich das andere nicht und umgekehrt, dass das schon eine gewisse Herausforderung ist. Und bei Nicht-Migranten-Kindern, also bei einheimischen Kindern, ist es so, dass sie weder geschubst werden noch gezogen. Also die Eltern haben weder hohe Erfolgserwartungen an die Kinder noch hohe Loyalitätserwartungen. Und im Prinzip lässt sich so auch das Gefühlte und das Messbare gut zeigen in der Metapher. Denn wenn sie weder geschubst noch gezogen werden, bleiben sie an der Stelle stehen. Wenn sie aber geschubst und gezogen werden, bleiben sie auch an der Stelle stehen, werden aber durchgeschüttelt.
Also dieses Erfolgsdruck auf der einen Seite und Loyalitätserwartung auf der anderen Seite kenne ich ganz gut. Also dass halt eben doch die Welt der Familie in einem gewissen Widerspruch steht zu dem schulischen Kontext oder zu dem Arbeitskontext. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, dass man irgendwie plötzlich andere Filme schaut oder irgendwie auf anderes Essen Wert legt oder teilweise eine andere Meinung hat. Weiß ich nicht, dass ich nicht in die Kirche gehe, während meinen Eltern das voll wichtig ist und solche Sachen. Oder was ich mir auch seltsam vorstelle, dass man ein Stipendium bekommt oder irgendwie plötzlich super gut verdient und dann damit viel besser verdient, als die Eltern es tun. Und das stelle ich mir auch irgendwie seltsam vor.
Voll. Ja, da ist man irgendwie auf so einer komischen Art und Weise auf einer anderen Ebene irgendwie. Ja. Bei Mahmut ist es natürlich nochmal ein anderer Fall, also sehr geflüchteter, sag ich mal. Der wohnt hier, ich weiß nicht, wie lange lebt er schon in Deutschland?
Seit 5 Jahren.
Sechs ist Jahre. Seit 5 Jahren, okay, krass. Wie war das bei ihm oder wie ist es bei ihm?
Ich habe den nicht nach der Loyalität zu den Eltern gefragt, das war mir irgendwie ein bisschen eine seltsame Frage. Aber Und ich glaube auch, dass es vielleicht einfach noch ein Weilchen dauert sozusagen, also bis er irgendwie tatsächlich anfängt zu verdienen und dann auszieht, dass sich das dann nochmal viel stärker manifestiert. Ich habe aber also auf jeden Fall den Erfolgsdruck wahrgenommen, also das hat mir auch Raphael erzählt, dass er von der Mutter gepusht wird, einen Beruf zu ergreifen, bei dem er viel Geld bekommt und irgendwie sicher ist. Ja, doch, vielleicht gab es eine Situation, und zwar, die haben ja das Bewerbungsgespräch geübt. Da hat irgendwie Raphael ihm einzelne Fragen gestellt und dann haben sie sich darüber unterhalten, wie Mahmoud darauf antworten soll. Das war schon recht mühselig.
Schreib dir das mal mehr auf, weil du sagst du mal, ja, ja, und dann im Kopf. Und dann bringst du, glaube ich, manchmal Sachen durcheinander. Und
da merkt man auch, dass das Verhältnis zwischen den beiden nicht immer ist wie zwei Freunde. Aber ja, zu dieser Loyalität. Also Mahmoud hat nicht nur gelernt, welche Fragen kommen und wie er darauf antworten muss. Also das, da merkt man das ja schon. Es gibt ja so einen gewissen Kodex, dass man, wenn man nach der Schwäche gefragt wird, dass man da nicht ehrlich über die Schwächen erzählt, sondern dass man da halt irgendwie ein, zwei Schwächen nennt, die man auch ausbügeln kann oder auch aufzeigt, dass man die gerade ausbügelt. Oder dass man am Ende sehr wohl Fragen stellen darf oder nicht nur fragen darf, sondern stellen sollte, um dann irgendwie zu signalisieren, dass man wirklich interessiert ist. Oder auch, dass man, wenn was Unangenehmes gefragt wird, dass man das dann zugibt und sich nicht rausredet. Also das waren alles so Punkte. Aber auch, was ich voll spannend fand, war ganz am Ende, haben sie noch so eine kleine Kleiderprobe gemacht. Und zwar hat Raphael mir erzählt, dass er bemerkt hat, dass Mahmoud keine Hose ohne Löcher hatte. Ich meine, das trägt man halt ja irgendwie ganz normal so. Finde ich jetzt auch nicht super ungewöhnlich. Aber tatsächlich, ja, für gewisse andere Anlässe hat man halt ab und zu mal eine Hose, in der keine Löcher sind. Und eben, das war so ein ganz süßer Moment, weil Mahmoud hatte sich die halt eben auf Raphaels Anweisung hin bestellt, so eine schwarze Hose und ein weißes Oberteil, so ein Hemd. Und der hat die dann bei sich im Zimmer anprobiert und ist dann rausgekommen, hat die dann präsentiert, sah ganz gut aus. Und dann ging es noch um die Mütze, die er anhatte und um seine Haare.
Ich versuche noch meine Haare zu schneiden. Also jetzt ist gerade Lockdown, aber ich habe eine Verwandte, die schneidet auch Haare.
Okay, sehr gut, weil ich habe auch eine Maschine zu Hause.
Ja, sonst wenn das mit den Haaren nicht geht, kann ich auch mit Mütze dorthin. Darf ich nicht?
Absolut, no go. Geht nicht. Also Mütze wirklich nicht. Lieber sagst du, das kann ja auch eine lustige Eröffnung, das weiß ja jeder, dass gerade Lockdown ist. Weißt du, wie ich meine? Und dann kannst du, wenn es nicht klappt mit den Haaren, dann sagst du, entschuldigen Sie meine Frisur, aber Sie wissen ja, man kann nicht zum Friseur. Und dann lacht ihr schon und dann ist, also da macht ihr keinen Stress.
Dann glauben sie auch schon nicht mehr, dass du keinen Humor hast.
Genau. Okay. Nee, super, aber sieht doch gut aus, oder? Ja. Ich find's gut.
Bisschen übernimmt hier Raphael die Rolle von meiner Mama. Also was meine Mama früher halt übernommen hätte. Die dann schon auch mal genauer hingeguckt hat. So, okay, wie sieht die Bluse aus? Ist es alles gebügelt? Mhm. Aber klar, ich meine, sowas hat man halt irgendwie, sowas kriegt man halt mit. Aber wenn man das zu Hause jetzt nicht so mitkriegt, dann woher soll man diese Regeln kennen? Ich meine, ganz ehrlich, es ist ja auch an sich nicht schlimm, eine Mütze anzuhaben. Das muss einer ja auch erstmal erklären, warum sich das nicht gehört.
Ja, du musst halt die Codes kennen.
Warum das nicht die Regel ist.
Ja, du musst die Codes kennen, um zu wissen, wann du damit brichst. Und wenn du damit brichst, musst du halt passend damit brechen, ne?
Ja, hat er jetzt die Stelle gekriegt? Weißt du da schon irgendwas Bescheid?
Nee, so? Also jetzt gerade, wo wir aufnehmen, am Mittwoch, ist das Bewerbungsgespräch. Also ich muss noch ein bisschen gespannt warten. Ich fand aber...
Wir drücken die Daumen.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es einfach irgendwie super süß auch und voll lieb. Der Raphael hat natürlich angeboten, dass er den Mahmoud dahin fährt und dass er draußen warten wird. Also das haben sie sicher gemacht. Und es gab auch so einen ganz netten Moment, wo sich Raphael so richtig reingesteigert hat und ihm gesagt hat, so, und genau so machen wir das, wie so ein Fußballer oder wie eben so ein Sportler.
Wenn ich jetzt so eine Taktik mir uns überlege, wie du die Ausbildung kriegst, ist, dass du zeigst, dass du das schon mal gemacht hast, dass dir das Spaß macht und dass du sehr gerne mit Menschen zusammenarbeitest und eben einfach unglaublich schnell lernst und in Sachen reinfindest. Weil du halt in kurzer Zeit Deutsch gelernt hast und so gute Noten hast, obwohl du so lange nicht in der Schule warst, dass die dann sagen, okay, der Mahmoud, den wollen wir. Die müssen ja zum Schluss müssen die sagen, ja, super Typ.
Und ich glaube, dass es sehr mühselig ist für Raphael manchmal, sich dann eben nach der Arbeit noch aufzuraffen und dahin zu gehen und dann halt eben auch mal irgendwie so den Boomer anzumachen und zu sagen, hey, du musst das und das noch machen oder irgendwie über lästige Matheaufgaben drüber zu schauen. Aber ich glaube, dass diese Erfolge von Mahmoud für ihn so ein Stück weit der Beweis sind, dass es sich lohnt. Und auch Mahmoud hat da sehr viel rausgezogen. Der hat sich auch, während ich dort war, bei Raphael bedankt dafür, dass er immer kommt. Und der hat auch gesagt, dass sich das tatsächlich für ihn so die Beziehung zur Schule auch ganz stark geändert hat.
Am Anfang war ich schlecht in der Schule und ich hatte auch keine Lust, in die Schule zu gehen. Aber als ich ihn bekam, dann war es mir, also die Schule hat mir mehr Spaß gemacht, weil ich vieles auch konnte.
Also hast du dich durch ihn verbessert und deswegen hat die Schule auch mehr Spaß gemacht?
Ja klar, also durch ihn habe ich mich mehr verbessert. Und wenn man wenn man vieles kann in der Schule, dann macht die Schule auch Spaß.
Und das fand ich voll bemerkenswert, dass eben er Motivation herausgenommen hat und irgendwie eben selber so ein Interesse an der Schule oder so ein Spaß an der Schule, dadurch, dass er eben diese kleine bisschen Unterstützung, es war sicher einiges an Unterstützung, aber eben, dass er jemanden hatte, der da immer wieder nachgeschaut hat und der da für ihn da war.
Sophie, ich muss eine Sache sagen, ich habe dem Elmar Falani von diesem Mentoring-Programm erzählt, also von diesem Peer-to-Peer-Mentoring und er war hellauf begeistert, kann ich da schon mal sagen. Also er hat gesagt, das ist ein gutes Beispiel eben, wie ungleichheitssensible Pädagogik funktioniert. Das bedeutet eben, dass man auch die Rahmenbedingungen von einem Kind oder in diesem Fall von einem Jugendlichen sieht.
Entweder Peer-to-Peer-Mentoring, das haben Sie jetzt gerade gehabt, oder auch Mentoren- oder Coaching-Programme mit Älteren, also mit Erwachsenen. Auch sowas geht. Also Menschen, die sich wirklich systematisch mit dem anderen Menschen, also mit dem Schüler, um den es geht, auseinandersetzen, auch privat, auch mitbekommen, was für andere Probleme da sind. Das vergessen wir ganz häufig, dass Kinder und Jugendliche durchaus Probleme haben können, die schulische Dinge als nebensächlich erscheinen lassen und die dann natürlich den Bildungsverlauf verschlechtern. Und gerade das ist in benachteiligten Verhältnissen sehr häufig der Fall, wenn wir uns anschauen, was ist eigentlich passiert, wenn jemand sitzen bleibt. Wenn jemand also ein ganzes Jahr über so schlecht performt, dass er das Jahr wiederholen muss, dann stellen wir fest, dass ganz schön viel passiert ist, was mit der Schule überhaupt nichts zu tun hat, was aber nie aufgegriffen wurde, um irgendwie frühzeitig da gegenzusteuern.
Und das sei halt eben auch keine Lösung, alles auf Ehrenamtliche abzuwälzen. Das war Elmar Falani auch ganz wichtig. Er schlägt eher vor, so eine Art zweite Säule im Schulsystem aufzubauen. Also eine zweite Säule, die aus multiprofessionellen Teams besteht. Dass eben neben den Lehrkräften auch andere Fachkräfte, dass es auch andere Fachkräfte geben soll, die sich darüber hinaus mit Kindern beschäftigen.
Man müsste tatsächlich mit dem Bild von Schule, was wir haben, nämlich als Ort, an dem praktisch nur Lehrkräfte, Lehrerinnen und Lehrer arbeiten, damit, das muss man brechen. Also das ist im Übrigen auch etwas, wo wir in Deutschland außergewöhnlich sind, nämlich außergewöhnlich schlecht. Wenn man multiprofessionelle Teams gut findet, dann sind wir in Deutschland im internationalen Vergleich außergewöhnlich schlecht. Also der Anteil der Lehrkräfte im Verhältnis zu anderen Fachkräften in der Schule ist bei uns extrem einseitig. Und das ist in anderen Systemen anders. Wie ist die musische Erziehung, Musikinstrument lernen, das sehen wir, korreliert mit schulischem Erfolg. Wie ist es mit Sport, ne? Körperliche Gesundheit und körperliche Fitness, korreliert mit kognitiver Fitness, also statistischer Zusammenhang. Wie ist es mit zusätzlicher Förderung, sprachliche Förderung und Ähnlichem? Dann stellen wir fest, dass wenn wir das den Eltern überlassen, wir weiterhin diese Ungleichheit haben werden. Wenn wir es aber schaffen, all das auch in der Schule zu ermöglichen, und das ist keine völlig verrückte Utopie, das ist in ganz vielen Bildungssystemen der Welt umgesetzt, dass man Musikinstrument in der Schule, in der Ganztagsschule nachmittags lernen kann, dass die Sportvereine in die Schulen kommen oder von den Schulen aus die Verteilung der Kinder auf die Sportvereine organisiert wird und das nicht die Eltern machen müssen. Genauso wie die Gesundheit, das, was wir U-Untersuchung, die Vorsorgeuntersuchung für Kinder nennen, wenn wir das natürlich den Eltern überlassen, ob die gemacht werden oder nicht, ob Entwicklungsdefizite erkannt werden oder nicht, bleibt die Ungleichheit bestehen. Schafft man es, Gesundheit und auch medizinische Voruntersuchung über die Schulen zu koordinieren und vieles mehr, würde man eben den Effekt der Eltern reduzieren. Und das hört sich jetzt hart an. Das hören viele auch jetzt ungern, dass man irgendwie den Effekt von Eltern reduziert. Aber für solche gerade schulisch relevanten Dinge wäre genau das nötig, wenn wir Ungleichheit reduzieren wollen. Denn die Ungleichheit entsteht durch Familie und Umfeld. Und wenn wir die Bedeutung von Familie und Umfeld für die Lernentwicklung, nicht für die Liebe und für die Solidarität innerhalb einer Familie, sondern für die Lernentwicklung reduzieren, dann reduzieren wir die Bildungsbenachteiligung.
Genau, also das heißt, Fachkräfte sollten die Lehrkräfte unterstützen. Also ich habe schon das komische Wort multiprofessionelle Teams in den Mund genommen. Ich erkläre das mal, das, was Elmar Falani darunter versteht. Das sind zum Beispiel Streetworker oder Psychologen oder irgendwie auch Kunstpädagogen, Kulturpädagogen, dass die eben auch in der Schule aktiv werden und die Ganztagsbetreuung der Schüler übernehmen. Damit werden die Lehrkräfte quasi entlastet. Und er hat außerdem auch gesagt, das sei schon alles da. Also ich meine, wir haben ja Vereine und wir haben ja, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwie Kulturpädagogen, aber seiner Meinung nach halt eben noch nicht an der richtigen Stelle. Und die richtige Stelle sei seiner Meinung nach vor allem die Schule.
Ja, weil sie dann nämlich auch wirklich allen zugänglich sind. Weil bisher kannst du ja, gehst du in einen Verein, wenn dich deine Eltern da hinfahren können. Und wenn sich deine Eltern das leisten können und wenn sie überhaupt auf dem Schirm haben, dass es, weiß ich nicht, Reiten oder Schwimmen oder sonst was gibt. Wenn er jetzt gerade nochmal betont hat, wie wichtig das auch für die Entwicklung ist eines Kindes und für die Leistungsfähigkeit, dann ist es ja voll krass, dass es das nicht gab. Von daher glaube ich, dass so eine Ganztagsschule echt eine gute Idee ist. Die ist ja auch schon lange im Gespräch. Aber es hat irgendwie immer nicht geklappt. Deswegen, wie realistisch ist das?
Ja, das habe ich dir natürlich auch gefragt. Meine erste Frage war tatsächlich, wie finanziell realistisch ist das? Weil für mich klang das auch erstmal nach sehr, sehr, sehr viel Geld. Er meinte, Geld sei aber gar nicht so das große Problem. Also hat man jetzt ja spätestens während Corona gemerkt, dass wenn Geld benötigt wird, dann ist Geld plötzlich auch da. Und in Deutschland würde er generell nicht so viel für Bildung ausgeben im Vergleich zu anderen Ländern. Also das heißt, da müsste sowieso noch mehr getan werden. Der viel wichtigere Aspekt ist aber halt eben wirklich, was ich auch davor angesprochen habe, diese Umorganisation. Also, dass man die Fachkräfte dahin bringt, wo die halt benötigt werden, also in die Schule oder dass man irgendwie neue Räume schafft. Also es braucht eine Umstrukturierung und da sollte die Energie hinfließen, ist seine Meinung. Und das ist eher die Herausforderung, also das ist weniger das Geld.
Vor allem muss man aber doch auch sicher Familien und irgendwie so Eltern davon überzeugen, ihre Kinder ganztags in die Schule zu schicken und alle an so einem Programm teilhaben zu lassen. Und da werden sicher viele sagen, hier, aber in der Schule ist es irgendwie viel schlechter qualitativ oder ne, irgendwie dann sitzen die da so ihre Zeit ab.
Also seiner Meinung nach würden davon alle profitieren. Also eben nicht nur sozial schwache Familien oder Kinder aus sozial schwachen Familien, sondern wäre das auch, also das wäre anscheinend eben auch für den Mittelstand ganz gut, weil dadurch würden die Familien entlastet werden. Gerade die Mütter, die streben ja quasi, also Mütter aus gehobenen Milieus, die plagt, sagt er, anscheinend ziemlich oft auch das schlechte Gewissen, weil sie nicht so viel Zeit haben für die Kinder und die Kinder irgendwie zu kurz kommen. Und die würden sich eben auch über eine qualitativ hochwertigere Betreuung freuen. Oder auch Vereine.
Zu der sie ihre Kinder dann eben nicht immer die ganze Zeit selber hinfahren müssen, sondern auch Zeit haben, einfach andere Dinge zu machen, ne?
Genau, voll. Also, dass sie dann halt einfach mehr Zeit für anderes haben, entweder für Karriere oder halt auch für Entspannung, ne, soll es auch noch geben. Also deswegen hat er gesagt, wäre das eben auch für den Mittelstand eine spannende Sache oder auch für Vereine, die bringt er da auch mit ein. Denen würde nämlich anscheinend der Nachwuchs fehlen und in der Schule, also wo hast du mehr Nachwuchs als in der Schule?
Ja.
Das und, ist ja wie so ein Teich, da genau.
Ja. Und es schafft ja dann auch irgendwie so ein gesellschaftlicheres, demokratischeres Miteinander, wenn nicht mehr plötzlich nur das Schulfach zählt, sondern auch, wie gut du im Sport bist oder dass du ein Teamplayer bist oder sowas. Ne? Also das habe ich in den USA bemerkt, als ich da ein Jahr lang war. Das ist da ja auch schon ganz stark so, dass man da Kunst und Musik und Sport ganz viel da macht und dann bist du halt irgendwie, bist du bekannt aus der Marching Band und der andere ist bekannt, weil er im Swimteam irgendwelche Erfolge einzielt und so weiter und so fort.
Ja, du musst natürlich die Kapazität haben und auch wissen, wie wichtig das ist und auch die Energie haben. Und da schlägt halt eben, also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, was genau der Elmar Falani fordert. Und zwar eben eine Schule, die nicht nur durch Lehrer getragen wird, sondern eben auch durch eine zweite Säule in Form von multiprofessionellen Teams, also Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen. Die sollen dann Kinder in der Ganztagsschule betreuen. Und dabei sollen vor allem individuelle Talente und Kompetenzen gefördert werden und ganz wichtig, der soziale Kontext berücksichtigt werden. Und profitieren würden davon, wie gesagt, eben nicht nur sozial schwache Familien und die Kinder, sondern eben auch Vereine, der Mittelstand und übrigens auch Lehrer, weil die würden dadurch ja auch entlastet werden, gewissermaßen. Ich weiß nicht, Sophie, wäre das was für dich? Früher wäre das was für dich gewesen?
Ja, why not?
why not?
Und bis dann, greift man auf diese Mentoring-Programme zurück oder nimmt die zusätzlich? Weil davon war ich auch total begeistert, wie man da irgendwie zusammenarbeitet und wie viel Erfolge das dann auch mit einbringt. Ich habe auch gemerkt, dass es doch recht mühselig ist. Ich habe mich das immer wieder gefragt, ob ich das nicht auch mal machen würde. Es ist recht mühselig, aber ich glaube, man merkt da wirklich auch, wie viel Erfolg man damit haben kann und wie sehr positiv man die Bildung eines Kindes oder den zukünftigen Lebensweg eines Kindes beeinflussen kann.
Absolut. Meine naive Hoffnung ist, dass Corona jetzt gewissermaßen ein Booster ist für bestimmte Prozesse. Und vielleicht gehört ja Bildung auch dazu. Also, dass auch die Bildung ein bisschen geboostet wird, weil jetzt wirklich diese Ungleichheit sehr, sehr sichtbar geworden ist. Und ich hoffe, jetzt passiert dann auch was.
Ja, klingt sehr gut. Hoffen wir das.
Klingt hoffentlich.
Ja, das klingt nach einem hoffentlichen Ende.
Ja, und damit vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war SWR Aktuell Mundial. Und diese Folge könnt ihr überall dort nachhören, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Svetlana Magasova.
Und mein Name ist Sophie Riepmann.
Macht's gut.
Tschüss.